Hallo, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Heute geht es um die Ehe oder Partnerschaft mit einem ungläubigen Partner und noch um einiges mehr. Es kann ja ein Problem sein, wenn jemand Christ wird und der Ehepartner überhaupt nichts davon hält. Der Apostel Paulus hat dazu etwas geschrieben, aber auch das ist nicht so ganz leicht verständlich. Deshalb geht es in diesem Podcast auch darum, wie man mit einem schwierigen Bibeltext umgehen kann. Denn es ist ja so, jede Zeit hat ihre eigenen Probleme. Und nicht für jedes Problem hat die Bibel eine Patentlösung parat. Patentlösungen gibt es sowieso nicht, weil jede Situation anders ist, die Zeiten sich verändern und wir uns in ihnen auch ändern. Die Bibel ist deshalb kein Ratgeber mit Patentlösungen für alle Lebenslagen. Wir können aber ihre Aussagen, so gut es geht, in unsere Zeit verlängern und die veränderte Situation dabei berücksichtigen. Als erstes also geht es um dieses Eheproblem. Ein Eheproblem der Zeit, als das Christentum sich ausbreitete, also zur Zeit der ersten Christenheit. Dieses Problem bestand darin, dass einer der Ehepartner nun plötzlich Christ wurde, während der andere an seinem heidnischen Glauben festhielt. Ungläubige in dem Sinn, dass jemand an gar keinen Gott glaubte, gab es damals eigentlich gar nicht. Alle glaubten an irgendeinen Gott oder an mehrere Götter. Schon das ist ein großer Unterschied zu unserer Zeit. Wenn einer der Ehepartner Christ wird, dann konnte das die Ehe vor eine Zerreißprobe stellen. Denn der Glaube ist nicht nur eine Nebensache, sondern er beeinflusst das ganze Leben. Wenn die Ehepartner, die vorher demselben Glauben verpflichtet waren, plötzlich einen unterschiedlichen Glauben hatten, dann stellte das ihre Welt richtig auf den Kopf. Stellen wir uns das einmal konkret vor, wie das damals gewesen sein mag. In einem heidnischen Haus stehen Götterbilder, zu denen der heidnische Partner betet und er nimmt am heidnischen Opferkult teil. Für den anderen Partner, der Christ geworden war, sind die Götterbilder aber nun keine Götter mehr, sondern Götzen, und er hat neue Freunde in der christlichen Gemeinde gefunden. Jeden Sonntag besucht er den Gottesdienst, und es tut ihm im Herzen weh, wenn er sieht, wie sein Partner die heidnischen Götzen verehrt. Der heidnische Partner hingegen beäugt den neuen christlichen Glauben vielleicht mit Argwohn, und die neuen Freunde seines Mannes bzw. seiner Frau sind ihm fremd, so wie ihm auch das ganze Denken und Fühlen des Ehegatten auf einmal fremd ist. Wie soll sich der gläubige Ehepartner verhalten? Kann er die Ehe so weiterführen? Bei so grundverschiedenen Lebenseinstellungen? Man ist einander fremd geworden und versteht die Welt des anderen nicht mehr. Beide leben einen wesentlichen Teil ihres Lebens in unterschiedlichen Welten. Ist die ständige Berührung mit Götzenbildern nicht gefährlich für den eigenen Glauben? Bringen es die unterschiedlichen Lebenshaltungen nicht mit sich, dass der eigene Glaube immer wieder in Frage gestellt wird? Wäre es da nicht konsequent, die Ehe zu beenden? In europäischen Ehen gibt es zwar nur selten das Problem des Heidentums im beschriebenen Sinn, aber es gibt ähnliche Probleme. Denn das Leben eines Ehepartners, der Christ wird, ändert sich fundamental. Er besucht auf einmal am Sonntagmorgen Gottesdienste und möglicherweise wochentags andere Gemeindekreise. Er interessiert sich für die Bibel, die bisher im Schrank verstaubte. Er macht sich Gedanken über Dinge, die vorher kein Thema für ihn waren. Beide Ehepartner merken, dass sie in einigen wichtigen Fragen der Weltanschauung nicht mehr auf demselben Weg sind. Sie reden darüber, stellen sich gegenseitig in Frage und streiten vielleicht auch. Kann das alles die frühere Verbundenheit zerreißen? Was sagt der Apostel Paulus dazu? Er hatte die christliche Gemeinde in der griechischen Stadt Korinth gegründet und blieb durch Briefe mit ihr in Kontakt. Und in einem seiner Briefe spricht er Eheprobleme an, die es damals in Korinth gab. Was die Frage betraf, ob eine Ehe überhaupt geschieden werden darf oder nicht, konnte sich Paulus auf ein Jesuswort beziehen. Für die andere Frage aber, ob ein gläubig gewordener Christ bei seinem heidnischen Ehepartner bleiben soll oder nicht, für diese Frage hatte er kein Jesuswort. Und darum muss er dazu seine eigene Meinung ausdrücken, und so schrieb er der Gemeinde in Korinth zu dieser Frage, ich zitiere: Den anderen, also denen, die einer Ehe mit einem heidnischen Ehepartner leben, die in so einer Ehe leben, den anderen sage ich etwas, das nicht vom Herrn stammt. Da hat ein Bruder eine Ehefrau, die nicht zum Glauben gekommen ist. Wenn sie bei ihm bleiben will, soll er sie nicht fortschicken. Oder eine Frau hat einen Ehemann, der nicht zum Glauben gekommen ist. Wenn er bei ihr bleiben will, soll sie ihn nicht fortschicken. Denn der ungläubige Mann wird durch die Frau heilig. Und die ungläubige Frau wird durch den Bruder heilig. Sonst wären ja auch eure Kinder unrein. Sie sind nun aber heilig. Wenn der Ungläubige sich jedoch scheiden lassen will, soll er das tun. In solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht an die Ehe gebunden. Gott hat euch vielmehr zu einem Leben in Frieden berufen. Denn woher willst du wissen, Frau, ob du deinen Mann rettest? Oder woher willst du wissen, Mann, ob du deine Frau rettest? Soweit dieser Text in der Übersetzung der Basisbibel mit einer ganz leichten Veränderung. Ja, der Text ist nicht leicht zu verstehen. Und es ist auch bis heute in der Theologie nicht vollständig geklärt, wie er in allen seinen Feinheiten zu deuten ist. In manchem gehen die Meinungen der Ausleger auseinander. Ich kann hier auch nur eine Auslegung versuchen. Zunächst wird in dem Text deutlich, dass Paulus zwischen Jesusworten und eigenen Worten unterscheiden muss. Und er weiß, dies zu unterscheiden. Es ist ihm sogar wichtig. Jesusworte haben für ihn größeres Gewicht als seine eigenen. Insofern relativiert der Apostel seine eigene Meinung. Eine solche Haltung täte auch manchen Christen richtig gut. Was bedeutet nun eigentlich Heiligkeit? Das müssen wir klären, bevor wir uns dem Text des Paulus näher widmen. Heiligkeit beschreibt im Alten Testament den göttlichen Bereich, der prinzipiell von allem Profanen, also vom Weltlichen, getrennt ist. Vor allem ist Gott selbst heilig. Aber er kann die Trennung vom Weltlichen aufheben. Und er kann seine Heiligkeit auf Menschen und weltliche Dinge übertragen. Andererseits gibt es weltliche Dinge, die unheilig sind und eine religiös verunreinigende Wirkung haben. So meinte man zur alttestamentlichen Zeit. Zu solchen verunreinigenden Dingen gehören zum Beispiel Tote, Kranke, Blut und auch heidnische Götzenbilder oder heidnisches Götzenopferfleisch. Ein Mensch, der damit in Berührung kommt, muss sich durch einen kultischen Brauch reinigen, um wieder den Tempel betreten zu dürfen und mit Gott in Kontakt zu treten. Die Trennung von Heiligem und Unheiligen ist also keine absolute Trennung. Der heilige Gott kann dem unheiligen Menschen nahe kommen und das Unheilige kann von seiner Unreinheit befreit werden. Den Kern des Gedankens kann man vielleicht so ausdrücken: Göttliches und Weltliches sollen nicht in falscher Weise miteinander vermischt werden, so als gäbe es zwischen Gott und Welt eigentlich gar keinen Unterschied. Gott und Welt sind voneinander zu unterscheiden, aber sie sind nicht voneinander zu trennen. Durch Gott kann auch Weltliches geheiligt werden, und das heißt, auch Weltliches kann eine göttliche Bedeutung erlangen. Der letzte Gedanke wird im Neuen Testament stärker betont. Die glaubenden Menschen werden Heilige genannt, weil sie von Gott auserwählt, berufen und vom Heiligen Geist bewegt sind. Als Glaubende leben sie in einer Gottesbeziehung. Ihre Heiligkeit besteht also darin, durch Gottes Gnade mit Gott verbunden zu sein und durch Gottes Kraft ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ihre Sündhaftigkeit hingegen bedeutet den Rückfall in ein unheiliges Leben. Dieser Rückfall kann nur dadurch aufgehoben werden, dass Gott ihnen ihre Schuld vergibt und sie wieder in den Stand der Heiligkeit versetzt. Das Neue Testament berichtet auch immer wieder, dass Jesus die Berührung mit Unheiligem nicht gescheut hat. Er heilte Kranke, er trieb die Dämonen aus, er erweckte Tote zum Leben und hatte Berührung mit einer blutflüssigen Frau. Dies alles hat aber nicht Jesus verunreinigt, sondern im Gegenteil, es reinigte die Welt von Krankheit und Tod. Dadurch wird deutlich, dass alles Weltliche und Lebensfeindliche der Macht Gottes unterlegen ist. Nicht die Welt entheiligt Gott, sondern Gott heiligt die Welt. Nun zu dem Text von Paulus. Was wollte er damit eigentlich sagen? Es geht also um die Ehe eines heidnischen und eines christlichen Menschen. Paulus nimmt den christlichen Ehepartnern zuerst ihre Sorge. Durch die Götzenbilder, die heidnischen Opfergaben im Haus sowie die heidnischen Ansichten und Gebete des Ehepartners wird die Reinheit und Heiligkeit des christlichen Ehepartners nicht in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, die Gottesbeziehung des christlichen Ehepartners leidet nicht darunter. Die Macht der Götzenbilder hat keine Macht über den Glauben, den Gott ihm geschenkt hat. Wenn die Ehe also weiterhin funktioniert, wenn kein Zerwürfnis zwischen den Ehepartnern besteht, dann gibt es keinen Grund, die Ehe aufzulösen. Paulus begründet diesen Standpunkt damit, dass nicht der heidnische Partner den christlichen entheiligt, sondern umgekehrt der christliche den heidnischen heiligt. Das heißt, dass der heidnische Partner nicht die Gottesbeziehung des christlichen Partners gefährdet, sondern umgekehrt der christliche Partner dem heidnischen eine Gottesbeziehung ermöglicht. Dasselbe gilt für die Kinder der beiden. Durch den christlichen Elternteil haben sie die Chance, gläubig zu werden. Und der heidnische Elternteil kann diese Chance nicht zunichte machen. Denn Gottes Gnade und Kraft, die durch den christlichen Elternteil wirksam sind, sind allemal mächtiger als das Wirken des heidnischen Ehepartners. Man könnte es so ausdrücken: Der heidnische Partner ist durch die Gemeinschaft mit dem christlichen Ehegatten in ein geheiligtes Gottesverhältnis einbezogen. Dieses Gottesverhältnis strahlt auf beide Partner aus, auch auf den heidnischen. Jedenfalls so lange, wie der christliche Partner seine christliche Lebensweise beibehält. Paulus fügt noch hinzu, dass der christliche Ehepartner in die Scheidung der Ehe einwilligen kann, wenn der heidnische diese fordert. Denn es ist besser, sich zu trennen, als in Unfrieden miteinander zu leben, sagt Paulus. Der christliche Partner muss dann nicht krampfhaft an der Ehe festhalten, um zu versuchen, dem heidnischen Partner den Glauben nahezubringen. Denn ob der heidnische Partner überhaupt irgendwann einmal zum Glauben kommt oder nicht, das liegt gar nicht in der Hand des christlichen Partners. Das liegt allein in Gottes Hand, so dass es keine Gewähr dafür gibt, ob der heidnische Partner einmal gläubig wird oder nicht. Ja, all diese Ausführungen des Apostels Paulus wirken auf uns merkwürdig formal. Von Liebe ist bei ihm mit überhaupt keinem Wort die Rede. Das hängt damit zusammen, dass es das romantische Liebesideal, wonach gegenseitige Liebe die Ehe prägt, damals noch gar nicht gab. Zwar spielt die Liebe zwischen den Ehepartnern im Neuen Testament auch eine Rolle, aber es geht dabei nicht um romantische Gefühle, sondern um das Füreinander-Dasein und Füreinander-Eintreten. So ist es zum Beispiel erklärlich, dass Paulus ziemlich trocken erklärt, der christliche Glaube, der christliche Partner solle die Trennung zulassen, wenn der heidnische Partner sie wünsche. Gefühle spielten dabei weniger eine Rolle. Und die der geschiedenen Frau drohende Armut wurde dadurch abgefedert, dass die christliche Gemeinde für diese zu sorgen hatte. Die Familie Gottes, die Gemeinschaft der Glaubenden, trat neben die natürliche Familie. Und diese Gemeinschaft der Glaubenden sollte dann für eine ehelose Frau eintreten. Was bedeutet das alles nun für unsere Zeit? Weil das Verständnis und das Umfeld der Ehe sich seit Paulus sehr geändert haben, können wir die Aussagen des Paulus nicht einfach in unsere Gegenwart übertragen. Wir müssen versuchen, das von ihm Gemeinte auf unsere veränderte Situation zu übertragen und zu beziehen. Wie ich schon erwähnte, haben wir es heute in aller Regel nicht mit einem christlichen und einem heidnischen Ehepartner zu tun, sondern mit einem christlichen und einem Nichtglaubenden. Die Gefahr geht also nicht von Götzenbildern aus, sondern möglicherweise von unterschiedlichen Lebenseinstellungen der beiden Partner. Es kann sein, dass man einander fremd wird. Jesus hat den Evangelien zufolge darum gewusst und auf diese Möglichkeit der Entzweiung hingewiesen. Wichtig war ihm, dass der christliche Partner seinen Glauben auf keinen Fall eines anderen Menschen zuliebe aufgibt. Nachzulesen in Matthäus 10, Verse 34 bis 37. Es wird dann in der Ehe darauf ankommen, dass man Meinungsverschiedenheiten in fairer Weise anspricht. Beide Ehepartner sollten der Andersartigkeit des anderen mit Respekt begegnen und bleibende Differenzen tolerieren. Wenn dies möglich ist und kein Zerwürfnis besteht, dann können die beiden zusammenbleiben. Dies würde der Äußerung des Paulus in den Versen 12 und 13 von 1. Korinther 7 entsprechen. Es könnte aber auch passieren, dass der christliche Partner durch den nicht glaubenden Ehepartner und die Gespräche mit ihm in Glaubenszweifel gestürzt wird. Dann gibt es die Möglichkeit, auf Gespräche über den Glauben zu verzichten. Jedenfalls darf der Zweifelnde wissen, dass ihn nichts, also auch sein Zweifel nicht, von Gottes Liebe trennen kann. Römer 8, Vers 38 und 39. Es gibt auch die umgekehrte Möglichkeit, dass der nicht glaubende Ehepartner durch den Glaubenden ins Nachdenken kommt und irgendwann selber zu glauben beginnt. Das wäre die Situation, die Paulus in Vers 14 von 1. Korinther 7 anspricht. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass der christliche Partner den anderen nicht versucht, aggressiv und nervtötend zu missionieren. Er sollte ihn vielmehr so annehmen, wie er ist, mit seinem Unglauben. Denn Gott nimmt uns auch mit unserem Unglauben an. Und er sollte, der christliche Ehepartner, sollte, auch wenn die Standpunkte verhärtet sind, die Hoffnung für den Glaubenden nicht aufgeben. Eine Garantie dafür, dass der andere irgendwann zu glauben beginnt, gibt es allerdings nicht. Sollte jedoch ein Zerwürfnis zwischen den Ehegatten eintreten, dann gilt das, was für jede Ehe gilt. Ein krampfhaftes Festhalten an der Ehe kann zu einem dauerhaft unfriedlichen Leben führen, was vor allem den Kindern Schaden zufügt. Eine Trennung in Respekt und Nächstenliebe kann in diesem Fall hilfreich sein. Ein Leben in Frieden ohne den Partner kann besonders für die Kinder besser sein als eine Ehe im Dauerstreit. So eine ähnliche Situation beschreibt Paulus in dem Vers 15 von 1. Korinther 7. Zum Schluss möchte ich kurz von dem Beispiel einer Ehe erzählen, in der die Ehefrau Christin war und der Ehemann nicht. Als die beiden sich kennenlernten, besuchte die Ehefrau regelmäßig die Sonntagsgottesdienste. Beide waren verliebt ineinander und so ging der Ehemann immer mit in die Gottesdienste. Er gewöhnte sich offensichtlich daran und hielt daran fest, auch als die beiden schon lange zusammen waren und schließlich heirateten. Irgendetwas muss im Inneren des Mannes geschehen sein. Denn er begann zu glauben, er sang irgendwann mit seiner Frau zusammen im Kirchenchor und wurde später sogar Presbyter. Er las christliche Bücher und beide erzogen ihre Kinder gemeinsam im christlichen Glauben. Das wäre wohl ein Beispiel dafür, dass, wie Paulus schreibt, der ungläubige Mann durch die Frau geheiligt wird. Das ist nichts, was die Frau oder der Mann vollbracht haben, denn die Heiligung eines Menschen geht immer von Gott aus. Sie ist nicht weniger als ein Wunder. Es muss nicht immer so ausgehen. Ich kenne andere Ehen, in denen der nicht glaubende Partner bei seinem Unglauben bleibt. Das muss nicht bedeuten, dass die beiden einander fremd werden. Sie können vielmehr in Respekt voreinander und in ehrlicher Toleranz gegenüber den Aktivitäten und Einstellungen des anderen leben. So wird es dann auch in solch einer Ehe wahr, dass Gott die beiden, wie Paulus schreibt, zu einem Leben in Frieden berufen hat. Und ob der nicht glaubende Ehepartner nicht irgendwann doch noch einen anderen Weg einschlägt, das weiß Gott allein. Ja, das war's mal wieder. Ich hoffe, ich konnte dir Gedankenanstöße liefern. Mein Wunsch für dich ist, sei gesegnet auf deinem weiteren Weg und wenn du magst, schalte dich gern wieder ein. Bis dahin alles Liebe!